Wahnsinn, Leute. Beim Thema Inflation kann man ja wirklich immer und immer wieder etwas Neues für sich lernen. Beispielsweise im Jahr 2020, als der Ökonom Marcel Fratscher gesagt hat, ach, die Deutschen mit ihrer Inflationsangst, da gibt es überhaupt gar keine Anzeichen dafür, nur dass wir dann ziemlich bald später Inflationsraten von bis zu 8% hatten. Oder ein Robert Habeck, der mal gesagt hatte, dass sinkende Inflationsraten auch zu sinkenden Preisen bei Lebensmitteln führen und so. Und jetzt haben wir im kanadischen Fernsehen tatsächlich wieder etwas Neues gelernt. Und zwar, dass sinkende Preise zu Inflation und somit höheren Preisen führen. Schaut mal rein. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens.
Cutting these gas taxes, which will increase demand and therefore inflation. Why should Canadians trust your economic credentials?
Sorry, I don't understand.
Also sie sagt hier, das ist übrigens der mit Abstand kompetenteste kanadische Politiker, der leider noch nicht dort regiert, ja, der dem sie hier vorwirft, warum sollten die Bürger ihren ökonomischen Rechnungen und so trauen. Denn sie haben ja gesagt, dass die Steuern und Abgaben auf Benzinpreise gesenkt werden sollen. Und das führt ja zu verstärkter Nachfrage und damit zur Inflation. Und jetzt schaut mal, wie er reagiert, ja.
Ken, you're framing there. You say that lowering a tax on gas will increase inflation?
Increase demand for the gas, which, again, could increase inflation.
Okay, that's an interesting one. I've never heard anyone saying lowering taxes on gas could possibly increase inflation.
Es ist ja auch kompletter Schwachsinn. Ich meine, wenn jetzt diese Steuern und Abgaben auf Sprit sinken, ne? Klar würden dann die Leute wieder etwas mehr tanken, aber diese Nachfrage, das hat auch was mit der Elastizität und so zu tun. Es ist ja nicht so, dass du auf einmal dann doppelt so viele Fahrten überall hin machst, ja. Also gesamtwirtschaftlich gesehen ist das ein kompletter Schwachsinn, ne? Dass irgendwie die sinkenden Preise zu gleichzeitig steigenden Preisen führen. Ja, du kannst auch ein Wasser, ne, nicht gleichzeitig frieren und kochen. Das funktioniert einfach nicht. Also schauen wir uns mal neben diesen abenteuerlichen Rechnungen, die wir und Dingen, die wir in den öffentlich-rechtlichen, aber auch in anderen Medien zur Inflation eben lernen, mal tatsächlich ein paar konkrete Hinweise an, wohin die Reise gehen kann, und überlegen wir uns dann ein paar Strategien und Lösungsansätze, die wir jetzt dieses Jahr ergreifen können, wenn die Inflationsraten wieder anziehen. An dieser Stelle schon mal gesagt, ne, die Teuerungsrate, sobald sie plus ist, also 0,1, bedeutet es, dass es teurer wird. Wenn jetzt die Inflationsrate, also man kann es sich auch so erklären, es ist das Maß davon, wie viel die Dinge teurer werden, ja. Inflationsrate 2% bedeutet, dass die Lebensmittel ungefähr im Durchschnitt 2% steigen. Natürlich wird das Ganze über mehrere Produktkategorien und so weiter zusammengefasst. Wenn jetzt die Inflationsrate von 2% auf 1% sinkt, ne, dann sinken dadurch nicht die Preise, sondern sie steigen dadurch nur noch um 1%. Und nicht mal um 2%, ja. Also sie fallen nicht, Herr Habeck. Aber schaut euch mal an, was jetzt tatsächlich einige Leute hier prognostizieren. Das habe selbst ich nicht gedacht, dass jetzt hier bis zu 10% an den ganzen Lebensmittelpreisen und so weiter nach oben gehen kann. Und zwar hat es unter anderem eben beim Iran-Krieg mit den ganzen Düngemitteln zu tun. Und ich wusste nicht, dass so viel von den Grundstoffen und so eben über die Straße auch von Hormuz kommt. Und zwar ein Drittel der gesamten Weltnachfrage an Düngemittel und so weiter. Und wenn jetzt die Düngemittel und das ganze Zeug teurer wird, dann werden natürlich überall die Lebensmittelpreise steigen, weil die Bauern das natürlich direkt weitergeben müssen. Und dann gibt's hier einige Berechnungen. Der Ökonom hier an dieser Stelle sagt halt, dass er mit bis zu 10% Inflation rechnet, ne? Milch dann zum Beispiel von 85 Cent auf 1 Euro, das wären dann schon 18%. Kilo Joghurt von 2 Euro auf 2,35 Euro, Brot von 3,50 Euro auf 4,50 Euro und so weiter und so fort. Ja. Ob es tatsächlich 10% Inflation werden, wenn wir jetzt Energiepreise, Gaspreise, Lebensmittelpreise, wenn wir das alles zusammenfassen, ja, oder ob es halt 6-7% oder 8% werden, Fakt ist, die Inflationsraten sind schon gestiegen und werden auch noch weiter steigen. Und deswegen müssen wir natürlich damit umgehen. Wir müssen uns halt überlegen, okay, einerseits ein bisschen Geld sparen, das ist völlig logisch. Geld sparen war immer schon klug, auch für Volkswirtschaften, Herr Fratscher, ne? Also der will ja, dass wir unser ganzes Tafelsilber jetzt verhökern. Ich würde euch auf individueller Ebene auch nicht unbedingt raten, jetzt euer Gold und Silber und so weiter zu verkaufen. Also ich mache es jedenfalls nicht. Was jeder selber tut, das ist ihm selbst überlassen. Aber Fakt ist ja auch, ich hole mir diese ganzen gestiegenen Preise, die die Bauern, die Unternehmen und so weiter eben weitergeben an die Produkte, wieder zurück. Ne? Und zwar gibt es hier ganz simple und einfache Maßnahmen. Ich hatte ja neulich im Rahmen unserer Rentenstrategie auch einen ETF vorgestellt, der wunderbar flach läuft, ja, und der 3% ungefähr ausschüttet, was einem eben neben einer kleinen Rendite gleichzeitig eben noch eine Flexibilität, was den Verkauf von diesem ETF für die Rente angeht und so, falls man mal direkt Geld braucht. Und jetzt möchte ich heute noch mal ein bisschen auf einen weiteren ETF eingehen und den analysieren. Denkt aber immer dran, all die Aktien, die ich hier vorstelle, all die Unternehmens-ETFs und die anderen ETFs, das sind immer nur Denkansätze, das sind immer nur Instrumente, die man nutzen kann. Aber nur weil ich sie hier diskutiere, heißt das nicht, dass ich sage, kauf jetzt diesen ETF. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig festzuhalten. Aber wir schauen ihn uns jetzt mal ganz kurz an. Und zwar handelt es sich hier um einen Hochzins-ETF. Ne? Und zwar 6,15%. Was bedeutet das? So, wir haben hier Unternehmen. Ja? Und zwar insgesamt ganz schön viele. Hier in dem Artikel, den verlinke ich euch unter dem Video, da wird auch noch zum Beispiel auf die Idee eingegangen und zum Beispiel auch genau dieser Iran-Krieg noch thematisiert. Wir haben hier wie viele Unternehmen? Insgesamt 647 Unternehmen. So, und diese Unternehmen, die leihen sich ja permanent Geld bei Banken, bei anderen Unternehmen, ja. Und gleichzeitig natürlich können sie auch Anleihen ausgeben, die dann jeder am Kapitalmarkt kaufen kann. Ne? Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Aktien auszugeben. Das ist dann Eigenkapital. Ne? Aber Fremdkapital haben viele Unternehmen auch in Deutschland und so natürlich auch im Einsatz. So, meistens beides. So, und jetzt ist es halt eben so, diese Unternehmen leihen sich Geld und müssen entsprechend Rendite zahlen und Zinsen zahlen dafür, dass sie eben dieses Geld verleihen. So, und genau das tut hier dieser ETF, ne? Und der schüttet dann eben aus, ich zeige es euch auch mal kurz hier in der Dividendenansicht von Just ETF, da sehen wir jetzt hier die Rendite, ne? Seit Auflage insgesamt 93% und die Dividenden sind ungefähr bei 5,22%. Es bedeutet nicht, dass man jedes Jahr diese 5,22% bekommt, ja, aber das ist so ungefähr diese Hausnummer, die hier angepeilt wird. Ihr seht aber, ne, das hängt natürlich auch immer mit den ganzen Zinsen zusammen, ja. Wenn jetzt die Leitzinsen gesenkt werden, wenn die Leitzinsen angehoben werden, ändern sich logischerweise auch immer die Anleihenpreise und die Anleihenrenditen und das siehst du hier eigentlich ganz gut, ne. 2024 gab es 6,1% Ausschüttungsrendite, 2022 nur 3,2. Also das ist schon ein Risiko, dass es hier schwankt, ne? Und man hat natürlich einen weiteren Aspekt, den man bei diesem ETF beachten sollte, ist, Du hast eine stärkere Volatilität im ETF selbst als jetzt bei diesem, den ich letztes Mal vorgestellt habe, der in die kurzfristigen Unternehmensanleihen investiert. Ne? Dort gibt es eben nicht diese Schwankungen. Hier siehst du den zum Beispiel bei 102 Euro mal oder sogar bei 104 und dann aber auch mal wieder bei 85. Ne? Das heißt, auch im Vergleich zu den meisten Aktien relativ stabil, aber eben ne, nicht so stabil wie der andere ETF. Dafür schüttet der aber deutlich höher aus. Ne? Und hier merkt ihr, wie quasi an der Börse immer Risiko und Rendite zusammenhängen und dass man quasi für jeden verschiedenen Zweck eben unterschiedliche Instrumente finden kann. Und ja, ich habe tatsächlich überlegt, den hier in meine nähere Auswahl noch mit aufzunehmen. Ihr wisst ja, ich habe hier sowohl in meinem Unternehmensportfolio als auch in meinem Freedom Depot auf Dividenden hier gesetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier am 21.04. gerade eben habe ich wieder 93,9 Pfund Dividenden erhalten und zwar von Rio Tinto, ne? Rohstoffunternehmen. Dann am 21.04. habe ich wieder meine Covered Call Dividenden erhalten in Dollar. Ne? Das machten also schon so mehr als 200 Dollar das Ganze hier, was ich jetzt bekommen habe. Und diese Instrumente, diese ETFs, diese Aktien, die halte ich halt wirklich langfristig, ne? Um diese Ausschüttungen nach und nach zu bekommen. Und dann ist das Gute halt, ne? Ich meine, was sind 93 Pfund umgerechnet? Klar müssen auch eben Dividenden versteuert werden, aber trotzdem hat man dadurch natürlich dann auf einmal so einen Einkauf, den man wieder sich finanzieren kann. Und das ist eben genau der Punkt. Diese Unternehmen müssen eben mit der gestiegenen Situation, was die Preise angeht, Ölpreise, Gaspreise, Düngerpreise umgehen und versuchen, das an die Kunden weiterzugeben. Und du wiederum als souverän denkender Bürger und Kunde sagst dir dann im Umkehrschluss wieder, ich muss mehr an der Kasse zahlen an die entsprechenden Unternehmen. Aber wem gehören denn die Unternehmen? All den Leuten, das Eigenkapital von den Unternehmen kaufen und dadurch besitzen. Und das ist tatsächlich die Strategie, wie ich eben der Inflation quasi die Stirn biete. Ne? Bei 10% Inflation, sagen dann immer manche Schlaumeier, ne, würde das ja nicht reichen. Logisch, bei 10% Inflation reicht eine Ausschüttungsrendite von 5% nicht aus. Ne? Hast du immer noch 5% quasi gestiegene Preise. Aber dieses Argument ist schwachsinnig. Warum? Weil wenn du jetzt gar nicht auf irgendeine Dividende oder irgendeine Ausschüttung setzt, ne, dann hast du ja die kompletten 10% Steigerung. Das heißt, egal wie hoch oder wie niedrig die Inflation ist, Fakt ist, auf einem reinen Sparbuchkonto oder auch wenn du das Geld einfach nur auf einem Girokonto bunkerst, verlierst du immer, was die Ausschüttungsrenditen angeht, im Vergleich zu solchen ETFs und so weiter. Klar, du hast dann die Sicherheit, dass du das Geld immer genau in den Betrag hast, aber das ist eben halt die große Illusion, dass eben diese 100 Euro, die du auf dem Konto hast, in einem oder in zwei Jahren eben immer noch diese 100 Euro sind. Sind es nicht mehr. Es ist nur noch das Papier, aber die Kaufkraft davon geht schon zurück. Und schlussendlich geht es ja darum, was du mit diesen 100 Euro machst. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Addings ich mir kaufen kann für 100 Euro. Ne? Fakt ist, wenn die Inflation eben 5% ist oder 10% ist, dann werde ich mir schon ein Jahr später nicht mehr so viele Addings kaufen für meine 100 Euro. Genau. So, jetzt habt ihr mal diesen weiteren ETF, den ich noch vorstellen wollte, hier wieder kennengelernt und ihr merkt, so kann man sich nach und nach ganz individuell sein Portfolio zusammenstellen, kann das so ein bisschen durchmischen und kann sagen, ich nehme ein paar, die ein bisschen mehr Rendite bieten, aber wo ich auch weiß, okay, bei denen sollte ich vielleicht ein bisschen längerfristig halten und kann nicht jederzeit die optimal verkaufen, wenn die auch mal gerade im Kurs gefallen sind und so weiter. Und gleichzeitig kann ich eben auch noch auf mehr Sicherheit und so setzen bei anderen ETFs. Und so baut man sich Stück für Stück sein optimales, nicht nur inflationsbekämpfendes Portfolio, sondern auch Rentenportfolio auf. Solche Unternehmensanleihen ETFs, aber auch viele, viele andere ETFs, Wertpapierinstrumente, findest du bei Freedom24. Ja, an zahlreichen verschiedenen Börsen kannst du hier verschiedene Wertpapiere und Instrumente eben handeln. Und deswegen empfehle ich den für Privatanleger. Und ich muss jetzt, sehe ich gerade, noch ein bisschen Geld einzahlen, damit ich noch meine Gratis-Dividende hier, Gratis-Aktie für den April bekomme. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Video und vielleicht auch mal so ein bisschen in den Medien verbreiten, das Wissen über Inflation. Wissen ist Macht, ja, kritisches Denken ist Macht, ne? Sinkende Preise, weil der Staat die Steuern reduziert, führt nicht zu höherer Inflation, sondern wenn der Staat mehr Ausgaben produziert und oder wenn die Geldmenge ausgeweitet wird durch zum Beispiel permanent neue Kriege und neue Schulden und weiß was ich alles und Quantitative Easing und so, dadurch steigt die Inflation.